Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Lange nichts gehört und doch wieder erkannt. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, ich hatte ein bisschen gebraucht, um eine neue Folge aufzunehmen. Ich glaube, das sind 2 Wochen her seit der letzten. Und aber die letzten 2 Folgen haben wir ja so abgeliefert mit die Folge mit Penny und die Folge mit dem Paul Rippel kam ja super gut an. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss euch ein bisschen hungrig wieder machen. Ich kann euch auch nicht zu satt machen, zu sehr stopfen. Deswegen kleine Pause. Aber jetzt geht's ja weiter mit Frauenpower heute. Ich freue mich wieder, eine sehr junge Frau dabei zu haben. Hallo Christa.
Hallo.
Die Christa Riffel ist heute bei mir. Ich stelle ja immer meinen Gast erstmal so ein bisschen vor. Das mache ich bei dir auch. Aber bevor ich das mache, wie geht's dir überhaupt?
Ich kann mich nicht beklagen bis jetzt. Ganz gut. Ich habe jetzt aber ein bisschen Druck, wenn du sagst, die letzten 2 Folgen sind hier gut angekommen. Ich muss ja die Frauenpower pushen. Das heißt, jetzt muss ich aber auch richtig Gas geben hier.
Ja, du bist ja sehr sympathisch, da mache ich mir keine Sorgen. Also du bist am 30. Juli 1998 geboren in Karlsruhe. Mhm. Sprich, du bist immer noch sehr, sehr jung, erst 21 Jahre alt. Ich habe herausgefunden, dass du mit 13 angefangen hast, Rad zu fahren. Du bist dann von 2012 bis 2017 für den RSV Edelweiß Oberhausen gefahren. Mhm. Eigentlich einen sehr, sehr bekannten Verein, den kennt man.
Ja.
Wenn man ein bisschen Rad fährt und sich auskennt in der Radszene. Dann hast du 2017 den Stagiairvertrag schon unterschrieben bei Canyon SRAM. Mhm. Und dann im darauf folgenden Jahr sozusagen warst du da fest angestellt. Also die letzten 3 Jahre oder 2018, 2019 und jetzt 2020 fährst du bei Canyon SRAM. Kommen wir zu deinen Erfolgen. Du warst in den Junioren schon sehr erfolgreich. Deutsche Meisterin im Punktefahren, Deutsche Meisterin im Zeitfahren. Du hast 2016 die Gesamtwertung der Bundesliga gewonnen, der Juniorinnen. Du hast eine Etappe und die Gesamtwertung der Energie-Wachtour gewonnen. Ist ja auch eine sehr angesehene Rundfahrt bei den Juniorinnen. Und dann warst du 2018 bist du Zweite geworden bei den Profis dann, beim Frauenfeld, bei den Deutschen Meisterschaften. Mhm. An das Rennen kann ich mich erinnern, das habe ich sogar geguckt.
Ah.
Da warst du in der Spitzengruppe, ne?
Genau.
Dann hat die Liane Lippert hat gewonnen.
Ja, genau, im Sprint. Also zuerst waren wir vorne in der Spitzengruppe, aber da war eher so, ja, es wird bestimmt zum Sprint kommen. Wir sind einfach nur halt vorne rausgefahren, die haben hinten uns viel Zeit gegeben, aber dann ja, sind dann zum Schluss noch ein paar von hinten gekommen und dann war ich trotzdem nach vorne und dann musste ich sprinten. Eigentlich war ja eher Lisa unser Sprinter, aber bin leider nur Zweite geworden, aber gegen Lilly zu verlieren ist jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, ihr seid bestimmt befreundet, ne?
Ja, wir kennen uns ja schon immer. Wir sind immer schon Rennen gegeneinander gefahren. Sind schon oft mit der Nationalmannschaft zusammen unterwegs gewesen. Deswegen kennt man sich.
Ja, ist doch cool. Ja, ich habe das Rennen gesehen. Lisa Klein, eure Sprinterin, die war dann im Feld.
Ja.
Die hat den Feldsprint gewonnen, das weiß ich noch. Aber ja, es war auf jeden Fall ein spannender Sprint zwischen dir und der Liane um den Sieg. Und dann hast du letztes Jahr, warst du Vierte in der Gesamtwertung der Thüringen-Rundfahrt. Und Best Young Rider ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Rundfahrt, zumindest für mich. Fangen wir an wie bei jedem so. Wie bist du denn zum Radsport überhaupt gekommen?
Oh, das war die Schuld eigentlich von meinem Zwillingsbruder. Und zwar, der hat einen Schulfreund, der halt aus der typischen Radsportfamilie kommt, vom RSV Oberhausen. Und der hat ihn eingeladen zum Training. Ich war auch daheim. Und dann wurde es gesagt, ja, du kannst doch auch mal mitkommen. Und ich habe ja davor Ballett getanzt, was komplett anderes. Und ich hatte auch gar nicht Lust, irgendwie Rad zu fahren. Aber dann waren die U11er und 13er so viel schneller als ich im Training. Und ich dachte mir so, okay, nee, das geht jetzt nicht. Das ist unter meiner Ehre. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie hat man angefangen und hat nie wieder aufgehört.
Ach, ist doch cool.
Ja.
Dann, ich dachte, meistens ist ja immer so, dass der Vater gefahren ist oder die Mama oder so. Aber bei dir war es der Zwillingsbruder, der dich motiviert hat. Das ist doch cool. Und jetzt mal eine ganz allgemeine Frage. Das stelle ich mir auch selber oft selber die Frage, was mich so an der Stange hält, dass ich weitermache mit dem Radfahren. Was ist es bei dir? Was begeistert dich beim Radfahren? Was ist so, wo du sagst, okay, deswegen mache ich das tagtäglich, das macht mir so viel Freude?
Man hat ja immer Ziele und die motivieren einen auch. Also, keine Ahnung, man hat angefangen, hatte dann so ein Ziel, ja, ich will unbedingt mal ein Rad rennen, keine Ahnung, Solo gewinnen oder so. Das pusht einen natürlich auch vor allem im Training. Aber klar, man erlebt halt auch so viel anderes durch den Radsport. Ich sehe es ja dann an meinem Bruder, der so den klassischen Weg Schule, Uni und jetzt studiert er und ist bald fertig. Und dann sagt auch so manchmal zu mir, manchmal beneide ich dich so arg, du siehst so viel mehr, du erlebst auch so viel mehr, du siehst das Leben auch mal so ein bisschen anders, dann habe ich immer so die beiden Seiten und ich will es nicht vermissen, sage ich mal, also es ist schon, ja, es macht einfach Spaß.
Ja, das ist das Wichtigste. Und aber das hält dich ja wahrscheinlich dann ein bisschen auch so am Boden, dass du den Bruder hast, der den anderen Weg gegangen ist, der es nicht geschafft hat, sozusagen das professionell zu machen, du schon.
Ja, stimmt.
Und der hat den klassischen Weg gewählt und du den eines Radprofis.
Stimmt.
Ja, spannend. Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage schon direkt gewesen. Studierst du nebenbei, machst du das komplett und wie ist so deine Vision? Willst du jetzt irgendwie die nächsten 15 Jahre Radprofi sein oder denkst du schon irgendwie vielleicht, okay, das ist jetzt ein Abenteuer, ich schau mal, wie weit mich das trägt. Mhm. Wie sieht es aus?
Also man kann ja nie sagen, wie es irgendwann was sein wird. Aber ich will auf jeden Fall so lange fahren, wie es mir Spaß macht und am besten so lange wie möglich. Ich habe aber letztes Jahr im September ein Studium an der Hochschule angefangen, aber das ist für Berufstätige, das heißt also, es ist ein Studium über 5 Jahre statt über 3, dann kann ich viel mehr strecken. Und meistens mache ich es dann mal so, dass ich die ganzen Pflichtsachen in den Winter lege, damit ich dort dann halt alles abarbeiten kann. Das ist ein bisschen stressig meistens, aber dann habe ich im Sommer sozusagen ziemlich viel Freiheit und dann geht das schon ganz gut. Weil im Frauenradsport ist immer so, es ist ja nicht wie der Männerradsport, dass man jetzt unbedingt davon leben kann. Nicht in allen Teams ist das so, dass man da das Mindestgehalt auch hat, jetzt nur in den World Tour Teams und deswegen braucht man da irgendwie dann doch, anders wie bei euch vielleicht, noch ein zweites Standbein.
Ich meine, du bist jetzt noch sehr jung, als ich so alt war wie du, habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Aber bei mir ist jetzt auch so, dass ich Vater werde und da ist bei mir so, dass ich mir jetzt denke, für euch ist es schon anders, ne? Wenn ihr mal irgendwann später Kinder haben wollt oder so, das in die Karriere mit reinzunehmen, das ist schon echt nicht so einfach, dass man das noch so da rumplanen muss. Ich kann mich mal an die Lizzie Amistad oder Lizzie Dingen jetzt genau erinnern. Die war ja auch wirklich super gut und ist dann eigentlich, musste einfach mal ein Jahr Pause einlegen, weil sie halt Mama geworden ist. Das ist schon mal für euch nochmal eine andere Belastung, als wie das für uns Männer der Fall ist.
Das stimmt.
Du wohnst in Köln, deswegen machen wir auch den Podcast jetzt, weil die Nähe ist einfach zwischen uns da. örtlich gesehen.
Ja.
Und wie kam der Schritt, dass du nach Köln gezogen bist?
Also, ich muss sagen, daheim hatte ich zwar immer eine Trainingsgruppe, aber wie gesagt, dann haben die meisten aufgehört, normal angefangen zu studieren. Ich hatte nicht wirklich eine Trainingsgruppe. Mein Trainer kommt ja auch aus Köln, Lennart. Kennst du ja wahrscheinlich.
Okay, ja, klein, ja.
Genau, und ich wollte dann auch ausziehen, weil man kommt dann nicht aus der Radsportfamilie und dann hat man manchmal so das Gefühl, die verstehen es nicht so genau. Und dann dachte ich mir, okay. Dann stand Erfurt noch zur Auswahl, weil eine Freundin von mir, die ist auch dorthin gezogen und da hat gemeint, ja, ist super schön dort zum Trainieren und so weiter, aber das habe ich dann doch eher nach Köln gezogen, auch mit die Stadt ist halt schon cool, der Flughafen, die Nähe zu Belgien, Niederlande, macht es halt dann auch einfacher fürs Reisen, wenn Rennen wären, aber ist leider nicht so. Ja, und Lars, unser Performance Manager, mit dem durfte ich auch schon viele Trainingskilometer hier fahren und leiden, kommt ja auch von hier, also. Das war dann die Entscheidung relativ einfach.
Lars Teutenberg meinst du, ne?
Genau.
Genau. Und mit wem trainierst du dann jetzt immer hier so?
Heute zum Beispiel bin ich mit Lynn gefahren, also Lynn Teutenberg, die Tochter.
Ja.
Aber ja, ihr Bruder, mit dem sollte man vielleicht nicht unbedingt was ein bisschen anstrengend. Aber ja, Tanja waren wir gestern zusammen unterwegs. Lennart hat mich dann auch schön die Berge hochgequält. Da hat mir eine gute Runde gezeigt.
Du wohnst ja im Kölner Süden. Mhm. Wo fährst du dann hin trainieren meistens?
Das ist immer voll die Diskussion, weil wenn man so mit Lynn und den linksrheinischen Radsportlern trainiert, heißt immer, du kannst doch nicht ins Bergische fahren, das geht gar nicht. Fahren die Eifel, ist viel schöner. Und wenn man dann mit Tanja fährt, wie kann man denn nicht ins Bergische wollen, ist doch viel schöner. Aber durch das, dass ich in Rodenkirchen wohne, direkt an der Brücke sozusagen, bin ich da sozusagen ziemlich flexibel. Kann ich rechts oder links.
Ja, und du im kurzen Gespräch vorab hast du mir erzählt, dass du in einer WG wohnst.
Mhm, das stimmt.
Mit wem wohnst du da so in einer WG? Kennt man die?
Nein, die kennt man nicht. Also es sind gar keine Radsportler. Das war auch am Anfang für die wahrscheinlich etwas anders, weil sie das halt gar nicht so kannte. Also momentan sind wir zu zweit und sie ist auch nur bis August noch da. Sie kommt auch aus Frankreich, also wir sind sozusagen international. Sie macht ein Praktikum bei Toyota.
Okay.
Aber wir verstehen uns echt gut. Das ist ganz lustig. Sie sagt immer, sie lernt so viel von mir. So. Ich habe sie aber auch schon so ein bisschen angestiftet mit dem Sport. Sie fährt jetzt auch schon mit dem Rad zur Arbeit.
Also. Ach, schön. Ja, ist ja auch schön. Ich meine, von Rodenkirchen kann man ja schön den Radweg am Rhein lang fahren.
Genau.
Sowohl nach Bonn als auch nach Köln in die Innenstadt. Mhm. Nee, das ist cool. Du bist ja so ein bisschen das Küken im Team bei Canyon Swam. Mhm. Du bist aber nicht mehr die Jüngste,
nicht oder? Mehr. Ja, Hanna ist ja jetzt noch dazugekommen, Hanna genau. Ludwig. Die hat mich abgelöst. Aber wir werden trotzdem beide noch die Küken genannt, obwohl ich ja ein bisschen älter bin.
Und das war jetzt meine nächste Frage. Wie ist das so? Ist man, ich bin ja auch ziemlich jung Profi geworden. Hörst du dann viel auf die anderen? Geben dir viel Ratschläge? Oder ja, oder kommst du eigentlich auch relativ gut alleine klar und bist einfach ein Naturtalent? Wie sieht das aus?
Nee, ich bin eher so sehr, am Anfang war ich sehr schüchtern, muss ich sagen. Ich war so voll ehrfurchtig, so, oh mein Gott. Das ist Cassia, das ist Pauline, Elena. Man kannte die ja vorher nur so von den Rennen, was sie schon gewonnen haben und so weiter. Und dann fährt man auf einmal mit denen im Team. Da war ich ja so, okay, alles mitnehmen, was geht. Immer nur zuhören, nichts sagen. Aber ja, so langsam habe ich mich jetzt ins Team eingelebt, sag ich mal. Aber trotzdem, vor allem auch als Trixi noch im Team war, da war das so, okay, was Trixi sagt, das muss richtig sein. Trixi war, und dann war ich gut.
Bist du noch gut befreundet mit Trixi? Die fährt ja bei Trecken immer noch.
Genau, also wir haben immer noch jetzt nicht super viel Kontakt.
Ja,
so.
Beim Rennen mal quatschen.
Aber ja, da quatschen wir auf jeden Fall immer. Und
schön, schön.
Das schon.
Und ich habe immer von außen das Gefühl so ein bisschen, dass ihr im Frauenteam noch mehr befreundet seid. Ich meine, ihr seid ja schon so eine richtige Einheit, so eine Clique, kann man sagen. Kommt mir zumindest so vor von außen.
Mhm.
Dadurch, dass euer Team ja auch, ihr habt ja weniger Fahrerinnen, das heißt ein bisschen kleinere Teams, aber dadurch noch mehr zusammen unterwegs. Sind das auch richtige Freundschaften, die sich dann entwickeln, so über die Jahre?
Doch, also jetzt nicht mit allen, würde ich sagen, aber wir sind halt wirklich weniger. Man hat jetzt nicht wie bei euch 30 Fahrer. Da reduziert sich ja dann auch so die Kontakte. Man öfters dann auch in Kontakt, man fährt auch oft mit denselben Rennen. Und klar, mit den Deutschen verstehe ich mich mit allen drei super gut. Und man trifft sich dann auch, wir sind auch schon zusammen ins Allgäu gefahren zum Training oder so. Man trifft sich zum Training, man besucht sich so gegenseitig. Also es ist schon nicht nur Teamkollegin, sondern auch mehr als das. Ja,
ja, ist doch schön. Wer ist so, mit wem verbringst du so am meisten Zeit? Jetzt wahrscheinlich mit Tanja auch, wenn ihr in Köln wohnt, oder?
Ja, das stimmt. Mit Tanja habe ich, aber mit Hanna Ludwig auch. Also wir waren dann auch im Trainingslager im ersten zusammen auf dem Zimmer. Und dann hat es eigentlich von Anfang an gepasst. Das war ganz gut. Sondern auch einfacher für uns, weil dann konnten wir immer noch Deutsch reden.
Ja.
Genau. Und mit Lisa verstehe ich mich aber auch gut. Da ist ja doch schon gesagt, ja, du kannst ja im Juli, sie kommt nächste Woche, glaube ich, nach Köln. Mhm. Dann trainieren wir zusammen. Sie meinte auch, du kannst auch mal nach Erfurt kommen. Ich habe sie auch schon mal zweimal, glaube ich, sogar schon in Erfurt besucht.
Also. Ja, ich war ja in Erfurt auf der Sportschule auch.
Ah, stimmt.
Und ich kenne ja Lisa auch schon länger. Die ist ja nur 1-2 Jahre jünger als ich. Das heißt, man mit der Nationalmannschaft bei Einsätzen, dann war man halt oft bei denselben Meisterschaften. Und also man kann schon gut trainieren in Erfurt, gar keine Frage, aber da ist halt kein Flughafen in der Nähe, ja. Da ist halt nur Frankfurt.
Das stimmt.
Und der ist irgendwie 2-2,5 Stunden weg. Deswegen, sie hatte mir geschrieben, dass sie nächste Woche mal in Köln ist und ob sie auch mal bei den Trainingstieren mitfahren könnte. Und ich gehe, ja, na klar. Und ist das so von dem Hintergrund, weil sie auch jetzt überlegt, auch Richtung Köln zu ziehen, weil das so ein bisschen so ein Hotspot gerade wird, oder einfach nur mal so eine Woche rauskommen?
Also ich glaube, eine Freundin von ihr hat Geburtstag.
Ah, okay.
Und dann hat sie sich gesagt, ja, ich kenne ja ein paar Leute, das kann man ja ausnutzen und einfach ein bisschen verlängern.
Ja, das wäre, hat mich nur interessiert, wäre lustig gewesen, wenn noch eine hier hingezogen wäre.
Na gut, wer weiß, was noch passiert.
Ja, nee, und Köln ja wirklich momentan viele hier hinziehen. Das wäre cool gewesen. Als ich den Wikipedia-Eintrag überflogen habe,
ja, okay.
Da ist, irgendwie muss ich ja die Infos herkriegen, da ist mir was Lustiges aufgefallen. Das stand von einem Fauxpas, was beim WM-Zeitfahren passiert ist, 2015. Was ist denn da genau passiert? Die Story kannst du doch mal bestimmt erzählen.
Ja, das war's so. Und zwar, man hat ja immer in der U19 eine Übersetzungsbegrenzung. Und ich weiß nicht mehr genau, welche Zahnräder es waren, aber entweder konnte man einen 14er fahren und einen schmalen Mantel oder einen 15er mit einem breiten Mantel. Und morgens vor der Besetzungskontrolle, also wir sind halt auf Risiko gegangen mit einem schmalen Mantel. War vielleicht nicht die gute Entscheidung. Die Mechaniker haben aber gesagt, sie haben kontrolliert vor dem Start, also noch morgens, bevor ich mich überhaupt dort war, und meinten, ja, Übersetzung hat komplett gepasst, alles gut. Ja, ich bin dann halt 10 Minuten vor dem Start wieder hin, nochmal Übersetzungskontrolle, auf einmal waren es halt, ich habe 3 Zentimeter zu viel, weil vielleicht mehr Luft drin war oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war da ein bisschen kritisch mit Reifenwechseln, der Mechaniker war schon im Auto, das Auto stand schon in der Startaufstellung. Ich stand dann so, okay, ich kann jetzt nicht mehr so viel tun als warten und hoffen, dass ich dann doch irgendwie starten kann. Ja, aber dann mit, ich glaube, 3 oder 4 Minuten Rückstand zu starten, danach schon so, zählt es überhaupt noch? Aber ja.
Genau, und also man muss sagen, es war in einem Zeitfahren.
Genau.
Und du bist dann mit 3 Minuten Rückstand gestartet.
Genau.
Bei dem Zeitfahren schon. Also eigentlich hättest du auch gar nicht mehr starten müssen.
Ja, das stimmt. Also es war auch meine erste WM, es war kein guter Einstieg, muss ich sagen.
Aber was ging dir da durch den Kopf im Zeitfahren?
Also ich habe echt am Anfang so gedacht, weil ich hatte den Knopf im Ohr und Coffee, also ja, der Bundestrainer meinte so, ja, vielleicht tun sie einfach die 3 Minuten abziehen wieder, fahr einfach so gut es geht und so. Ich dachte so, nee, bestimmt nicht. Aber fahr jetzt einfach mal, du kannst jetzt eh nichts ändern. Es war ja dann eh schon zu spät.
Wo war die WM damals?
In Richmond.
Ach ja, okay, wenigstens nach Amerika gekommen, oder?
Ja, das stimmt.
Ist auch eine gute Erfahrung.
Ja, das stimmt.
Dann habe ich bei deinem Instagram-Profil, habe ich auch ein bisschen natürlich gestalkt. Und da gibt es ein cooles Bild, da stehst du mit so einer Krücke und einem bandagierten Bein.
Ja.
Was ist denn da passiert?
Das hatte diesmal sogar nichts mit Radsport zu tun. Also ich hatte ja letztes Jahr sowieso eine Saison, wo ich leider ziemlich viel Pech hatte und viel gestürzt bin. Aber dann dachte ich mir, okay, 2019 ist jetzt vorbei. Aber dann kurz bevor 2020 wurde im Trainingslager, bin ich umgeknickt mit dem Fuß. Einfach nur, also wir haben mit Tennisbällen gespielt. Ich bin umgeknickt und habe mir dann eine Ausrissfraktur am 5. Mittelfuß genommen. So. Ja, es war sehr ungeschickt. Aber man konnte nichts machen außer Gips und warten.
Wie lange hatte ich das so zurückgeworfen?
Ich glaube, 4 Wochen konnte ich nicht Radfahren und dann habe ich so 2 Wochen, da konnte ich erstmal nur Radfahren, aber nicht laufen, auf der Rolle dann verbracht und dann halt Step by Step immer mehr belastet.
Bist du bis jetzt relativ gut durchgekommen in Verletzungen oder warst du öfter mal verletzt?
Ja, also letztes Jahr, wenn ich anfange, Hand gebrochen, Gehirnerschütterung, dann habe ich mir die Sehne aufgerissen an der Hand. Also ich hatte jetzt nicht so viel Glück, sage ich jetzt mal, letztes Jahr mit Stürzen. Aber so davor hatte ich eigentlich immer eher mehr Glück und jetzt hatte ich halt mal ein Jahr, wo es mich voll erwischt hat.
Ja, willkommen im Club hatte ich letztes Jahr, hatte ich auch. Ich hatte auch letztes Jahr Gehirnerschütterung, Schlüsselbeinbruch und eine Viruserkrankung, alles in einem Jahr und davor auch. Aber wie war das für dich mental? Das interessiert mich jetzt mal. Also mich hat es schon ziemlich runtergezogen, muss ich sagen. Also weil man braucht ja immer auch lange, um wieder in den Tritt zu kommen. Und
das stimmt.
Wenn man das Gefühl dann irgendwie hat, man kann oder man verliert eigentlich gefühlt so ein komplettes Jahr,
ja.
Das macht dann ja irgendwie auch schon mental fertig.
Das auf jeden Fall. Vor allem, ich bin sowieso voll der Kopfmensch. Und dann war ich im Vertragsjahr und ich wollte halt unbedingt mich nochmal beweisen, dass ich halt eine Vertragsverlängerung bekomme. Und dann sind halt ständig diese Sachen passiert und jedes Mal dachte ich mir, nach der Winterpause finde ich das immer schon so schlimm, wieder anzufangen. Man gewinnt so langsam Form, aber verliert so schnell. Dann war das halt immer, ja, da nochmal ein Aussetzer und da nochmal. Bis du dann wieder in den Rennmodus kommst. Also ich bin früher halt immer viele Rennen gefahren und dadurch besser geworden. Und wenn dann halt das alles wegfällt, ich bin die ganzen Klassiker gar nicht gefahren, dann fehlt halt auch die Rennhärte und dann war es halt schon schwieriger, auch wieder gut in Form zu kommen. Dann setzt man sich selbst unter Druck und dann ist es nochmal schwieriger. Aber ja, es kann jetzt noch besser werden.
Ich glaube, die Menschen, die nicht so im Radsport unterwegs sind, das kann man gar nicht so richtig verstehen, wie du sagst. Das ist so ein Teufelskreis einfach. Mhm. Man hat erst die Verletzungspause, das ist das eine. Aber die ganzen Kontrahenten von einem oder die anderen, die halt nicht verletzt sind, die können halt weiter rennen fahren, weiter trainieren. Mhm. Das heißt, gerade was du gerade so angesprochen hast, die Rennhärte. Ich bin auch so ein Typ, ich fahre irgendwie 3 Rundfahrten hintereinander und dann merke ich so, okay, jetzt kommt richtig was an. Mhm. Aber nur mal eine zwischendurch und dann wieder 3 Monate Pause ungefähr. Ja. Das kannst du dir auch sparen so. Und das ist verrückt. Oder das ist auf jeden Fall ziemlich hart, weil man dann auch schon, also man kann eigentlich immer nur sehr, sehr langwierig planen, hatte ich das Gefühl. Also ich war dann verletzt und ich wusste, okay, die nächsten 2 Monate sind jetzt schon wieder eh komplett im Arsch eigentlich. Ja. Ich kann jetzt, hoffentlich bin ich dann im Sommer wieder gut oder so. Und ja, das ist, das hat man halt in einem normalen Job irgendwie nicht, ne?
Das stimmt.
Ist verrückt.
Auch wenn man am Anfang von der Saison eigentlich den Saisonplan hat schon so ein bisschen, aber eine Verletzung, irgendwie ändert sich dann alles dann doch. Ja. Kann man echt nicht planen vor mir.
Und weil du ja gesagt hattest, du hast ja im Endeffekt, ist ja dann alles gut gegangen, du hast dann eine Vertragsverlängerung doch bekommen. Mhm. Hast du dich trotzdem mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was denn gewesen wäre, wenn es nicht weitergegangen wäre?
Ja, also wenn, da hätte ich natürlich versucht, in einem anderen Team, klar, irgendwas zu finden. Mhm. Also aufhören wollte ich jetzt eigentlich nicht. ich habe natürlich auch, früher bin ich immer auf der Bahn gefahren, in Oberhausen, macht man ja beides. Habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht in die Richtung wieder gehen soll, weil, ja, es hat mir immer Spaß gemacht. Ich fand es immer gut als Abwechslung. Aber ich habe ja auch mein Studium, theoretisch könnte ich auch an die normale Hochschule wechseln, zu jeder Zeit und dann einfach, wie mein Bruder, den klassischen Weg nehmen. Aber ich glaube, es wird mir zu schwer fallen, weil ich den Sport einfach zu sehr liebe, dass ich aufhören kann.
Mhm. Ja, das ist das erinnert mich einfach gerade selber an mich, weil ich letztes Jahr auch dann zum Glück alles auch geklappt im Vertrag noch und so, aber man muss sich ja einfach manchmal mit solchen Gedanken dann auseinandersetzen und wenn das für einen auch still und heimlich vielleicht nur ist, man zweifelt ja dann doch mal und denkt sich, okay, hoffentlich geht es irgendwie weiter, aber ich sehe gerade nicht wie.
Ja, das stimmt.
Ist immer schwierig. Ich finde das mal spannend, einfach mit anderen Sportlern drüber zu reden, wie das bei denen ist. Weil ich bin auch ziemlicher Kopfpatient, wo da muss man auch mal, ich bin da auch ähnlich, dass mich das ziemlich beeinflusst. So. Ich habe gar nicht gefragt, was du für ein Studium machst.
Mechatronik.
Mechatronik.
Also ich bin eine der wenigen Frauen im Studiengang. Das sind meistens nur die Jungs, aber.
Da studierst du in Köln jetzt hier auch, oder?
In Darmstadt ist das.
Du machst ein Fernstudium.
Genau.
Ist klar. Ja, die Tanja kommt, wohnt ja in Darmstadt.
Mhm. Die hat auch schon gesagt, wenn du eine Prüfung hast, du kannst bei mir in der Wohnung pennen. Die steht eh gerade frei.
Das ist ja praktisch.
Ja.
Und Was macht man mit Mechatronik, wenn man das fertig studiert hat?
Also ich habe mir überlegt, in Richtung Medizintechnik zu gehen. Das ist dann, also wenn man in die Robotik dann eher gehen will, zum Beispiel Operationsarme zu machen oder auch Stunts für Venen, also so in die Richtung, weil ich halt mich schon auch für die Medizin interessiert habe, aber da ich nicht so gut Blut sehen kann und so, wollte ich dann eher so in die Richtung gehen. Das ist so der...
Bei dir selber nur oder bei anderen?
Also bei anderen ist nicht so schlimmer, bei mir selber ist noch schlimmer, aber ist beide schlimm.
Ach, krass. Na, eigentlich ist es ja so, dass man bei anderen, kann ich es verstehen, wenn man es bei anderen nicht gut sehen kann, aber bei sich selber ist verrückt.
Ja, doch. Ich kann mich noch an den Sturz bei der Vini Ladies Tour erinnern. Ich hatte Handschuhe an, da habe ich gar nicht gesehen, dass ich so krass verletzt war und hatte auch gar nicht so groß reagiert und dann meinte Tanja so, lass mal anschauen, was da so passiert ist, hab den Handschuh ausgezogen und man hat halt so, den Knochen und so weiter gesehen und oh mein Gott, danach habe ich nur noch geschrien und das konnte ich halt gar nicht sehen. Ja. Also da wusste ich, okay, Arzt werden kann ich auf jeden Fall nie. Und Tanja, für sie war das total normal.
Aber ja, stimmt, Tanja hat ja Medizin studiert. Ja.
Da war ich aber froh, dass sie da war.
Das glaube ich dir. Du hast gerade die Bahn in Oberhausen angesprochen. Mhm. Ich bin auch schon mal bei der 3-Bahn-Tournee, bin ich da ein, zwei Mal gefahren.
Krass, okay.
Und die Bahn, wie lang ist die Bahn? Das ist ja relativ kurz, 166 Meter oder so.
Nee, 333 in Oberhausen.
Ach stimmt, das ist die, genau, in Öschelbronn. Ich habe das jetzt gerade verwechselt.
Mhm. Ja.
Ist in Öschelbronn, bist du auch schon mal gefahren, ne?
Mhm, klar, ich bin auch schon die 3-Bahn-Tournee.
Boah, Öschelbronn fand ich immer ätzend. Die war immer so, da hatte ich das Gefühl, dass ich nur in der Kurve fahre.
Ja, stimmt.
Ja, da, nee, das war stimmt. Oberhausen, ja klar, das ist die Betonbahn, die große.
Ja.
Ja. Nee, cool. Und dann der letzte Tag war mal Dudenhofen, ne?
Mhm.
Ja. Der 3-Bahn-Tournee ist immer cool. Habe ich immer gerne gefahren. Ich weiß noch, da habe ich mal mit Thomas Schneider damals, das war mein Medizin-Partner immer. Das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, aber wir haben uns da echt krass gefreut. Wir sind am ersten Tag Zweiter geworden, am zweiten Tag Zweiter geworden und die Tschechen haben jeweils gewonnen.
Mhm.
Und dann haben wir am letzten Tag in Dudenhofen haben wir gewonnen und die Tschechen waren Dritter, dass wir sozusagen somit auf dieselbe Platzziffer gekommen sind.
Aha.
Also sozusagen hatten wir halt 2-2-1 gleich 5 und die hatten 1-1-3 gleich 5. Und dann haben wir aber gedacht, dann wird ja eigentlich jeder normale Mensch davon ausgehen, dass die haben zweimal gewonnen, dass die dann die Gesamtwertung trotzdem gewinnen. Mhm. Aber bei der 3-Bahn-Tournee ist die Regel, dass der am letzten Tag weiter vorne ist, die Gesamtwertung gewinnt. Ja. Dann hatten wir die Gesamtwertung gleichzeitig gewonnen.
Und jeder so, was?
Das war richtig komisch, aber wir haben uns natürlich mega gefreut.
Klar.
Und die Tschechen haben sich, glaube ich, nur gedacht so, Die Deutschen haben uns schön verarscht hier. Also, die haben sich schöne Regeln ausgedacht.
Das stimmt.
Ja, kann ich mich noch dran erinnern, gut, ja. Als ich bei Pro Cycling Stats bei dir so ein bisschen durchgescrollt habe, einfach um zu schauen, welche Rennen du schon so gefahren bist, wie viele Renntage pro Jahr, solche Dinge, da ist mir dann aufgefallen, du bist, oder stelle ich mir auch einfach cool vor, oder weil ich selber in dem Alter war ich auch mal total begeistert davon, man kommt ja als Radsportler viel rum, ich sag jetzt mal, einfach mal, man ist in England, man ist, du warst ein bisschen China ein paar Mal gefahren, du warst in Colorado und Kalifornien in Amerika. Da kommt man ja so als normale 21-Jährige jetzt nicht unbedingt jährlich mal hin, aber du schon. Das ist ja schon geil so auch.
Ja, also ich beklage mich auf jeden Fall nicht, wenn die Rennen dann an solchen Orten sind. Das ist dann auf jeden Fall immer dann nochmal ein zusätzliches Highlight und eine zusätzliche Motivation. Und jetzt, vor allem jetzt in Boulder, also Colorado, wo wir waren, haben wir dann auch gesagt, okay, dann gehen wir vorhin, machen zusammen Trainingslager, dann hatten wir zusammen ein Airbnb. Und das war schon eine echt coole Zeit dort.
Wie lange wart ihr da?
Ich glaube, 3 Wochen vorher sind wir hin, weil dann auch mit Jetlag und das ist ja auch in der Höhe und mit Höhe komme ich sowieso nicht klar, aber ich bin ganz froh, dass man sich zumindest ein bisschen anpassen konnte. Und dort war ja auch, also ich weiß nicht, warst du da schon mal?
Ich war schon mal im Boulder,
ja. Da ist ja schon auch so Sport und alles sind so gut drauf und es war schon eine coole Zeit.
Ja, Boulder ist, glaube ich, in Amerika der, oder wurde von irgendeinem Magazin dazu gewählt, weiß ich noch, als ich da war, habe ich das gelesen, dass Boulder der zum lebenswertesten Ort Amerikas gewählt wurde. Und ja, jeder, der noch nie da war, ich war 2018 zusammen mit Nathan Haas und Marcel Kittel da im Höhentrainingslager, auch eigentlich ganz cool, wir waren irgendwie, glaube ich, 2 Wochen da, sind dann nach Kalifornien geflogen, eine Woche Kalifornien gefahren und dann wieder zurück, 2 Wochen trainiert. Es war auf jeden Fall eine mega, mega coole Erfahrung damals. Und wir haben in Nederland gewohnt. Nederland ist ja sozusagen, wenn du den Canyon hochfährst, nochmal irgendwie höher. Ja. Also wir haben auf 2400 Meter geschlafen oder so. Also sehr, sehr hoch. Und also wenn man da mal hinkommen kann, die Chance dazu hat, kann ich das nur jedem raten. Das ist echt verrückt. Es gibt den sozusagen, der heißt ja der Peak-to-Peak-Highway.
Ja.
Genau. Oben, ich weiß nicht genau, wie lang der ist, 60 Kilometer oder so, aber der fühlt halt ganz lange so, also du fährst Kilometer lang über 3000 Meter eigentlich. Ich glaube, Niederlande ist da, wo wir geschlafen haben, da ging der genau durch.
Ja.
Das war aber ein relativ niedriger Ort noch für den Peak-to-Peak-Highway.
Ja.
Und du kannst einfach so halt, wir sind manchmal einfach nur so 2 Stunden in die eine Richtung gefahren, dann wieder umgedreht und hat halt 4 Stunden und du bist die ganze Zeit zwischen 2400 und 3200 Meter gefahren.
Das stimmt, ja.
Ist verrückt, ja. Und Boulder ist halt irgendwie geil, weil Boulder ist halt eine coole Kleinstadt so. Da kann man halt schon einfach leben. Coole Restaurants, coole City. Und du kannst dann auf der einen Seite direkt in diese Canyons fahren, also einfach richtig krass berghoch fahren. Aber du kannst auch kilometerlang, stundenlang flach fahren.
Ja.
Und diese Hochebene, da wo Boulder halt auch direkt liegt, ist halt irgendwie auf 1800 Meter, glaube ich.
Ja, genau. Da haben wir geschlafen.
Einfach 1800 Meter hoch und du kannst halt kilometerlang, stundenlang flach fahren.
Das stimmt.
Schon geil. Wir waren damals mit unserem Trainer Robert Pawlowski war dabei und der hat auch gesagt, dass eigentlich so für Höhentrainingslager gibt es keinen besseren Ort. Wenn man halt überlegt, dass man jetzt in Italien oder Frankreich, wenn man da ist, dann ist man ja meistens, kann man nur ganze Zeit Berge fahren, weil man ist man in den Alpen oder wo auch immer. Aber in Amerika ist es schon cool im Boulder.
Das stimmt. Da hat man es auch gar nicht so gemerkt eigentlich, dass man so hoch war. Also man hat schon gemerkt, weil die Luft gefehlt hat, aber so man guckt sich so um und ist das so flach, dann denkt man sich so,
ja.
Das ist ganz normal.
Nee, das stimmt. Was habt ihr dann, deshalb frage ich mich ja immer, was habt ihr dann den ganzen Tag gemacht? Man trainiert ja nicht nur. Was macht ihr dann stimmt. so?
Also wir haben auf jeden Fall die Stadt auch erkundet. Es war ja auch super Wetter, muss ich sagen. Und dann sind wir oft auch nach dem Training, wie hieß denn der Fluss nochmal? An den Fluss. Ja.
Boulder Creek heißt der,
ja, glaube ich. Genau. Da sind wir hin und klar, wir kannten Amerika jetzt nicht so, also mussten wir auch so die klassischen Sachen abklappern, was man so alles in Amerika machen will. Wir waren dann auch auf dem Rafa Store, haben alle Kaffees ausprobiert. Klassische Radfahrer, die Kaffee trinken. Ja.
Und sonst, wenn ihr dann zusammen seid, guckt ihr, also wenn man nicht gerade die Stadt erkundet oder Kaffee trinken geht oder auf dem Rad sitzt und trainiert, guckt man Netflix oder was macht man im Frauenteam so in der Freizeit?
Unterschiedlich. Also klar, wir haben auch da zusammen gekocht. Was haben wir noch gemacht? Wir waren dann auch Colin Strickland, kennst du vielleicht? Tanja kannte den von den Fixgerennen und der hatte dort oben in den Bergen auch noch ein Haus und hat dort zurzeit gewohnt und der hat uns dann auch mal so ein bisschen rumgeführt, sag ich mal, weil der hat sich dort dann auch auskannte. Ja. Das war dann auch ganz lustig. Dann haben wir auch, ich weiß gar nicht, was, ein Bär oder so gesehen? Das fand ich jetzt nicht so gut, aber ich habe ein Auto, also war kein Problem.
Ja gut, Tanja kennt ja überall Gott und die Welt, ne?
Das stimmt.
Gut, dass man da, dass euch ihren Führer hattet. Man kann auch extrem geil halt, wir hatten damals keine Gravel-Räder dabei oder Crossräder, man kann halt wirklich auch ganz, ganz viel da auf den Gravel-Roads fahren, auf den Feldwegen. Das ist echt, ja, kann ich nur empfehlen, mal da nach Colorado Rad zu fahren, ist echt cool. Und du bist auch Tour of California gefahren.
Das Jahr davor aber.
Ja. Wie hat dir das gefallen?
Also ich muss sagen, der schönste Ort, den ich in Amerika bisher gesehen habe, ich war ja schon in drei, war immer noch Boulder. Weil Sacramento, die Stadt, klar, ist auch krass, aber typisch auch Amerika. Also man hat so die beiden Gegensätze gesehen. Das fand ich dann ein bisschen hart, wenn man dann an der einen Ecke noch hier so homeless people sieht und dann auf der anderen Seite die großen Autos und so weiter. Aber dann waren wir auch in Lake Tahoe und da oben war es natürlich mega schön. Mhm. Das war richtig cool. Aber trotzdem hat mir Boulder bisher immer noch am besten gefallen, muss ich sagen.
Und wo warst du noch, weil du gesagt hast drei?
Ja, Richmond.
Ah, Richmond, ja klar.
Genau.
Ja gut, ja, krass, ja. Ja, ich bin absoluter Kalifornien-Fan. aber als du dann, die ging dann in Sacramento zu Ende, die Tour damals. Mhm. Aber dann ist die doch, seid ihr nicht auch in Newport Beach gestartet oder so?
Die erste Etappe.
Quatsch, eure geht ja nur drei Tage, drei, vier Tage. Ne? Ja,
die erste Etappe war Sprint, dann war es in den Bergen und dann.
Ja, stimmt, der South Lake Tahoe in Sacramento war den nur, ja.
Ja.
Ja, South Lake Tahoe ist auch richtig cool, ey. Vor allem, das ist ja oben direkt an der Grenze zu Nevada. Mhm.
Ja.
Und dann kannst du auch einfach. Ganz verrückt, wenn du dann einfach einen Ort weiterfährst, ein bisschen Nevada, sind direkt überall Casinos in den Hotels und so.
Das stimmt.
Und ja, da kann man sich auch schon eine gute Zeit machen. du warst doch in Norwegen. Wie hat dir das gefallen?
Auch sehr schön, muss ich sagen. Ich muss sagen, nach Norwegen würde ich, glaube ich, nie im Winter gehen, weil dort geht die Sonne ja kaum auf.
Mhm.
Und das würde mich, glaube ich, sehr depressiv machen. Aber im Sommer, wenn das Wetter passt, ist so klassisch, diese roten Häuser mit den weißen Fenstergardinen ist schon schön.
Ich bin damals meine erste und bis jetzt auch einzige WM bei den Profis in, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, auf jeden Fall in Norwegen gefahren.
Mhm.
Und da war das einzige Mal, dass ich bis jetzt in Norwegen war und schon schön, also viele Fahrer schwärmen ja davon, wenn die mal in Norwegen waren, dass irgendwie Norwegen absolutes Traumland ist.
Stimmt.
Ja, wie gesagt, das meine ich ja immer so. Du bist irgendwie so, ich habe dich auch eingeladen mit der Intention, dass du erst 21 bist, aber trotzdem irgendwie schon viel erlebt hast.
Und
stimmt. Ja, trotzdem, ja, du hast ja auch noch viel vor dir. Und es ist ja bestimmt, ich hoffe, wenn das jetzt vielleicht auch jüngere Mädchen, die jetzt gerade in der Jugend oder den Junioren fahren, da bist du ja sicherlich ein Vorbild für die. Und es geht ja nicht immer nur um Radrennen gewinnen und die Beste sein, die Siegerin sein. Ich finde es vor allen Dingen auch schön, wenn du, wie du gerade gesagt hast, wenn ihr so eine Einheit seid, man lernt tolle Menschen kennen, man Freundinnen fürs Leben vielleicht, man reist viel und das ist ja viel, viel mehr. Das ist auch, was mich so am Radfahren begeistert, dass man halt auch so viel rumkommt und die Erfahrung, die man einfach macht auf dem Weg. Also so ein bisschen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel und nicht irgendwie nur das Ziel zählt.
Ja, das stimmt.
Nee, cool. Kommen wir mal zur aktuellen Situation so ein bisschen. Wie kommst du denn damit klar, dass wir noch gar keine Rennen gefahren sind bis jetzt, richtig?
Also ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen froh, weil ich ja meinen Fuß gebrochen hatte. Und dann war sowieso klar, dass ich frühestens April wieder einsteigen darf. Und dann wusste ich, okay, die Klassiker-Saison darf ich wieder oder kann ich wieder nicht fahren. Und die Rennen mag ich ja schon eigentlich. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber jetzt dauert mir das doch ziemlich zu lange, weil am Anfang wusste man ja auch nicht, wie lange das dauert. Am Anfang war es in China und man dachte sich so, ja, okay, da ist ein Virus in China. Und dann wurde es ja dann doch ein bisschen ernster, die Sache. Und jetzt klar, durch das, dass ich noch die Uni habe, kann ich dann auch immer noch sagen, okay, nutz die Zeit jetzt, weil dann jetzt wird die Saison dann später länger werden. Durch das, dass ich dann aber auch umgezogen bin, hatte ich auch ziemlich viel zu tun. So, man kennt sich noch gar nicht so aus in Köln. Und dann ist das sowieso, hat man dann immer noch irgendwie was zu erkunden. Dann ging die Zeit dann schon auch gut rum, aber klar, man vermisst jetzt immer mehr das Rennenfahren. Und Swift-Rennen sind halt auch nicht so wie echte Rennen. Deswegen.
Fährst du gerne auf Swift?
Also ich bin eigentlich ja nicht so der Rollenfreund, aber wenn man sich so eine Stunde mal richtig in die Fresse schlagen will, dann kann man nicht auf jeden Fall ein Swift-Rennen empfehlen.
Ja. Und wisst ihr jetzt schon, wann ihr wieder anfangen könnt mit Rennen? Habt ihr da schon irgendwie eine Planung oder wann es wieder losgehen soll?
Ja, also wir haben jetzt diesen offiziellen UCI-Plankalender, das ist ich glaube, 1. August mit Strade wieder anfängt. Ja, aus jetzigem Stand, man weiß ja da nie, was noch passiert, weil man weiß ja auch nicht, Corona gab es vorher noch nicht. Ja. Deswegen, aber natürlich hofft man, dass dann ab August wieder losgeht.
Ich habe das bei euch jetzt gar nicht verfolgt. Welche Rennen werden dann so wieder stattfinden im August, September, Oktober? Also die Highlights auf jeden Fall, aber was ist das genau? Wie wurde das aufgeteilt?
Ja, also manche wurden halt wirklich auch abgesagt, aber zum Beispiel, ich glaube, Gent, Flandern und so sind dann irgendwann im Oktober, wenn ich mich nicht recht erinnere.
Das ist bei uns auch so, ja.
Genau. Ich habe auch gesehen, ich glaube, der Giro ist direkt vor der WM. Den soll es auch noch geben.
Gibt es diese Madrid-Rundfahrt bestimmt noch?
Ja, genau, die gibt es auch. Und China ist, glaube ich, auch wieder dabei. Und Coming Island. Ich weiß nicht, ob das stattfindet. Keine Ahnung. Ja, Ploué habe ich auch noch gelesen. Also es sind schon noch ein paar Rennen da, die dann einfach verschoben wurden. Paris-Roubaix haben wir jetzt. Ja. Das kommt neu dazu.
Freust du dich da drauf?
Ich weiß es noch nicht so genau. Also,
das ist von mir absolutes Lieblingsrennen.
Ja?
Ist eine richtig geile Erfahrung, nur mal zu fahren.
Okay. Ja, also ich will es schon auf jeden Fall fahren. Ob ich es mag oder nicht, das entscheide ich, glaube ich, dann danach. Aber mal schauen.
Ich bin da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich meine, ist auch echt cool, dass sie das gemacht haben, jetzt, dass ihr da ein Frauenrennen habt.
Das stimmt.
Wen würdest du da so als Favoritin wählen für das Rennen? Was denkst du, wer kommt da am besten mit klar?
Also ich weiß, dass Chantal Blaak sowas auf jeden Fall liegen könnte, aber Annemiek van Vleuten, da würde ich das auch zutrauen, weil sie einfach so krass stark ist. Anna van der Breggen kommt eigentlich auch gut damit zurecht.
Aber du bist doch auch stark auf der Flachen, oder nicht? Magst du das Rennen von Holland-Belgien nicht?
Doch, eigentlich schon, aber ich sag mal noch, ich bin am Anfang der Karriere.
Ja, na klar, ich will dir auch keinen Druck machen, aber auf jeden Fall kann er in der Zukunft vielleicht auch mal dein Rennen werden.
Das stimmt. Aber zum Beispiel Lisa, könnte ich das auch bei uns im Team voll zutrauen. Tanja sowieso. Klar, Elena ist auch.
Ja.
Also wir haben auch im Team selbst viele Fahrer, die auf jeden Fall gut zurechtkommen mit Kopfsteinpflaster. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall für jeden von uns so eine neue Erfahrung, weil sowas hatten wir jetzt noch nicht. Klar, wir haben immer Kopfsteinpflaster auch mal mit im Rennen, aber ich glaube, Paris-Roubaix ist dann doch noch was anderes.
Ich freue mich darauf, mir das mal anzugucken. Ich selber, bei mir ist jetzt auch so, dass wir, auch bei uns geht es auch am 1. August Strade Bianche los. Bei uns wurden ja auch eigentlich alle wichtigen Rennen wie die Weltmeisterschaft, die Monumente und die Grand Tours reingelegt. Aber jetzt selber, normalerweise für mich, ich würde, wenn alles nach Plan läuft, auch Strade Bianche direkt anfangen am 1. August und dann viel in Italien fahren. Dann ist noch nicht ganz klar, ob Tour, ob Giro, ob Klassiker, was auch immer. Aber wenn man auch mal den Kalender überfliegt, ist dann im Endeffekt nur drei Monate Saison dieses Jahr. Ne?
Ja.
Also wir haben schon echt wenig, also für einen Radsportler, der normalerweise irgendwie von Januar bis Oktober Saison hat,
das stimmt.
Ist es jetzt echt gar nichts.
Sehr gestaucht.
Das ist echt irgendwie komisch, ne? Dass man jetzt auch noch weiß, man hat den kompletten Juni und Juli vor sich. Man hat jetzt wenigstens Ziel, wo man drauf trainiert.
Das stimmt.
Aber ja, irgendwie so noch 8 Wochen komplett Sommer. Ist, also ich meine, ich freue mich drauf, man, ich habe es völlig akzeptiert, dass es so ist, aber jetzt kann man halt einfach irgendwie frühst trainieren, wenn es noch nicht ganz so warm ist, dann hat man gutes Wetter und dann grillt man halt nachmittags oder so.
Das stimmt.
Ist schon was ganz anderes mal, ne?
Normalerweise wäre man jetzt so Dezember in Vorbereitung und eigentlich wäre es kalt und man müsste ins Trainingslager fliegen und jetzt ist aber im Sommer und trotzdem so dieselbe Zeit bis zum Rennen. Stimmt.
Was ist denn für dich so noch dein größtes Ziel sportlich gesehen? Also ich weiß, es ist immer schwer und ich bin selber jemand, der dann immer, wenn einem so eine Frage gestellt wird, der dann rumdruckst und nicht so richtig so ein so richtiges Ziel sagen kann. Aber wenn du jetzt wirklich sagen könntest, das ist mein Traum, dass ich damals erst über die Ziellinie fahre, welches Rennen wäre das?
Also man hat immer Träume, man soll die auch träumen, aber zum Beispiel die Flandern-Rundfahrt, schon so ein Rennen, wo ich auf jeden Fall mal richtig gut fahren will. Aber ob es dann passiert, ob ich gut genug bin, weiß man nicht. Aber das
du musst, glaube ich, du brauchst auch ein bisschen Selbstvertrauensschub, so wenn du mir gegenüber sitzt. Das ist, du musst mir eigentlich glauben.
Ja, das sagen viele.
Das hat Tanja auch schon gesagt, sie letztes Mal hier war. Die hat auch schon. Ich bin auch selber so, weiß ich, aber ich glaube, manchmal muss man auch einfach mal machen und echt an sich glauben. Als Sportler ist Selbstvertrauen super wichtig.
Das stimmt.
Hast du schon mal mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet?
Ja, habe ich sogar schon mal.
Ja?
Ja, letztes Jahr, durch das, dass ich so viel Stürze hatte und so, habe ich dann auch gedacht, ja, okay, ich will ja mich verbessern, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist auch so in meinem Kopf, wo mich so ein bisschen was blockiert. Deswegen habe ich mir dann
einen Mentaltrainer. Ich habe auch letztes Jahr nach dem Tourausstieg lange mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet. Mhm. Ich finde, es hilft echt. Mir hat das auch echt viel gebracht, so ja, seine Ziele klarer zu definieren und wie gesagt auch einfach, es hört sich immer so, es sind immer so abgedroschene Phrasen, aber es ist ja wirklich so, wenn man einfach rausgeht und es probiert, es zu machen, dann probiert man es wenigstens. Wenn man vorher schon irgendwie reingeht und sich denkt, ah, bin ich gut genug, dann brauchst du auch gar nicht starten eigentlich.
Ja, ne?
Also ja. Du hast ja schon gute Ergebnisse gefahren und so, dann ich glaube, da kann noch viel kommen. Bleib dran auf jeden Fall.
Ich gebe mir Mühe.
Ich habe ja immer, nee, Quatsch, bevor ich jetzt in die Rubriken komme, war jetzt auch noch mal eine Frage so, wie hast du dich jetzt motiviert in der Corona-Zeit, die ganze Zeit?
Ja, am Anfang war es ja erstmal so, okay, jetzt muss ich erstmal wieder gut werden, weil ich gefühlt den ganzen Winter nicht trainieren konnte. Und dann gab es so eine Phase, wo ich mich dachte, okay, für was trainiere ich denn jetzt eigentlich? Das war dann schon ein bisschen schwieriger. Aber durch das, dass man dann so weiß, okay, am Ende des Jahres haben wir dann doch noch ein paar Rennen. Man muss halt jetzt langfristig bis dorthin aufbauen. Aber ich muss auch sagen, als ich hergekommen bin, kannte ich mich ja gar nicht auch so. Und dann hat man eh alle Strecken erstmal neu erkundet. Das war dann am Anfang eher so ein Trainingslager-Feeling, weil man erstmal einen Garmin braucht, um wieder heimzufinden. Aber ja.
Wie gefällt es dir denn in Köln jetzt? Wie lange wohnst du hier?
Jetzt Mitte März bin ich hergekommen.
Also noch nicht lange.
Genau. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich dachte, es wäre viel mehr Verkehr und viel mehr Industrie. Aber wenn man einmal aus der Stadt draußen ist, das ist echt schön.
Ja. Und wo fährst du lieber hin? Richtung Eifel oder Richtung Bergische?
Also gestern bin ich am Bergischen gefahren, die Runde, die Tanja mir gezeigt hat. Die war schon echt gut, aber in die Eifel, so wenn man richtig lange fährt, in die Eifel rein, das ist auch...
Das ist halt das Problem für mich an der Eifel. Dass
man muss
halt,
so lange hinfahren.
Genau, man fährt lange hin und lange zurück. Also wenn du halt wirklich 2-3 Anstiege in der Eifel fahren willst, dann hast du halt mindestens 5 Stunden.
Genau.
Weniger geht halt nicht.
Das stimmt.
Und ich wohne ja jetzt im Westen Köln, das heißt eigentlich schon, ich bin direkt draußen Richtung Eifel und ich fahre halt los und wenn ich sozusagen an der Grenze Eifel bin und ich würde wieder umdrehen, habe ich schon 100 Kilometer hin und zurück. So. Das heißt, man muss halt immer mindestens 4 Stunden fahren, um wenigstens einen Berg zu fahren oder so. Und das ist halt im Bergischen schon cooler, also dass man da, da gibt es zwar keine langen Anstiege, aber man kann da schon schön fahren. Ich bin gestern eine lange Tour mit André Greipel gefahren. Ich komme ja eigentlich gebürtig aus Unna. Es ist so eine Stunde mit dem Auto weg von hier, Richtung Ruhrgebiet. Und André hat gesagt, ach komm, lass uns mal was anderes machen. Wir fahren da zusammen hin und dann kamen Leo und Tina, also meine Freundin und seine Frau dahin. Mhm. Und wir haben dann gegrillt da zusammen abends noch bei meinen Eltern und sind dann abends wieder zurückgefahren. Und der war auch richtig begeistert, weil wir dann wirklich eigentlich komplett das Bergische durch sind. Und irgendwann hört das Bergische auf und dann fängt das Sauerland so ein bisschen an. Und ich habe auch jetzt wieder so mit ihm geredet, eigentlich könnte man auch jetzt gerade in so einer Phase mal einfach irgendwo im Sauerland, das ist wie im Schwarzwald eigentlich, eine Woche ein Hotel nehmen und dann einfach da Trainingslager machen. Man denkt gar nicht, was da für Berge sind und wie schön man da fahren kann. An der Ennepetalsperre sind wir lang gefahren, das war cool. Und kam uns Lennart Kemner direkt entgegen, der wohnt ja in Hagen mittlerweile.
Ah.
Also hier wohnen schon viele. Man kann echt cool Radfahren. Wir müssen auch mal zusammen Radfahren. Dann, also du kannst ja gerne im Windschatten fahren. Wir sind ja 3-4 Jungs.
Dann geht's.
Wir müssen zusammen fahren. Tanja wollte auch schon mitfahren, die hat es auch noch nicht geschafft.
Ja, vielleicht findet man einen Tag, wo wir zusammen fahren.
Ja, da würde ich mich freuen. Vor allem, wenn Lisa da ist, dann können wir auf jeden Fall mal zusammen fahren.
Ja.
Was trainierst du denn jetzt so? Das wollte ich auch nochmal fragen, weil wir gerade so über Training gesprochen haben. Was schreibt dir Lennart denn so auf?
Ja, also am Anfang war es eher so Grundlage und ganz normal klassisch Kraft, also K3. Aber jetzt so langsam hat er das Gefühl, ich brauche mehr VO2 Max. Jetzt wird es richtig hart, aber ja, wir fangen so langsam an, jetzt wieder ein bisschen mehr Intensität reinzubauen.
Mhm. Okay. Was war dein längstes Training so, was du bis jetzt gemacht hast?
Stimmt, da gibt es ja diese neuen Challenges mit 200, ja. 300. Also ich habe jetzt sogar auch 200 Kilometer mal gemacht.
Ja?
Also, aber es war spontan. Eigentlich war ganz normal Grundlage drauf gestanden. Und dann hast du
gesagt, hier in Köln bist du es gefahren. Mhm. Ach, cool.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, lass da noch hinfahren. Ach komm, jetzt haben wir schon fast die 200, das können wir die auch voll machen. Aber ja. Die 300 oder 600 Changes, die nehme ich noch nicht an.
Das ist auch ein bisschen krank, aber 200 Kilometer ist ja schon mal was. Also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja schon, man fühlt sich schon cool danach, ne? Wenn man so dann irgendwie kaputt auf der Couch liegt und dann haut man sich irgendwie ein paar Gummibärchen rein oder so.
Ja, doch.
Kann man schon stolz auf sich sein, ja.
War eine gute Tour.
Genau, jetzt komme ich zu meinen Rubriken, die ich gerade schon angesprochen hatte. Ich habe ja eine Rubrik, die heißt Radsport verbessern. Mhm.
Soll ich dazu jetzt was sagen?
Ja, was wäre dein Tipp? Ja, darum bitte ich dich. Was wäre dein Tipp, wenn du was im Radsport ändern könntest?
Na, ich könnte dann gleich erstmal sagen, Frauenradsport verbessern. Oder zumindest die Gleichheit mehr herzustellen.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Weil, inwiefern? Gehen wir ein bisschen ins Detail.
Ja, also ich finde es schon mal gut, dass wir jetzt zumindest in manchen Teams einen Mindestlohn haben. Aber ich glaube, man braucht auch einfach mehr Aufmerksamkeit für den Frauenradsport, dass auch mehr Geld reinkommt, dass man dann auch halt komplett das anpassen kann. Also beim Triathlon ist es ja schon relativ ähnlich, dass Frauen und Männer fast gleich viel verdienen. Und das Ziel wäre natürlich, dass bei uns Frauen das auch so ist. Klar, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber dass man das halt schrittweise doch anpassen sollte.
Ja, nee, das habe ich ja auch als ich den Podcast mit Tanja gemacht habe, haben wir auch lange drüber geredet. Und ja, wie sie gesagt hat, also Tanja hatte ja gesagt, dass, also wir haben jetzt schon öfter über Tanja geredet, ich glaube, das, ich weiß nicht, welche Folge das ist, die Nummer, aber die Folge heißt auf jeden Fall Kommt Zeit, kommt E-Rad. Mhm. Und da hat Tanja da eigentlich schon, das fand ich sehr gut erzählt, dass der Frauenradsport auch nicht zu schnell wachsen darf, so, aber dass es eigentlich gerade genau richtig ist, also so, dass halt jetzt irgendwie letztes Jahr wurde der Mindestlohn eingeführt, jetzt kriegt ihr in Paris-Roubaix. Vielleicht kriegt ihr hoffentlich bald auch mal so eine Tour de France, weil momentan ist ja der Giro noch das größte Rennen bei euch, mhm, oder die größte Rundfahrt.
Ja.
Und ja, ich glaube, da ist die UCI und der Frauenradsport eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und ihr habt ja auch wirklich, wie ihr gesagt, mit einer Annemiek van Vleuten, mit einer Pauline Ferrand-Prévot oder auch gerade schon öfter darüber gesprochen, Lisa Klein. Wir haben ja mittlerweile genug echt gute, sehr gute Aushängeschilder im Frauenradsport, wo man, auch wenn man den irgendwie auf Instagram folgt oder so ein bisschen die Werte von denen sieht, das ist ja krass. Das fand ich auch jetzt beim E-Racing, muss ich sagen, echt krass, mhm, weil wenn man, also manchmal habe ich gedacht, okay, stimmen die Werte nicht? Das kann ja gar nicht sein, weil das sind ja auch bei euch auf der Rolle Frauen mit 5,6 Watt pro Kilo rumgefahren. Das fand ich ja schon richtig heftig.
Ja, stimmt. Die Werte waren schon krass. Also auf der Rolle kann ich nicht so viel fahren.
Bist du eigentlich auch in E-Racing gefahren, also damals?
Ja, also wir sind die Tour vor Ort mit dem Team gefahren. Ja. Und da bin ich auch, ich glaube, 2 oder 3 Etappen davon gefahren. Zum Glück nicht die Bergigen. Weil da spielt das Gewicht noch mit rein. Ja, aber Tanja kann das auf jeden Fall besser. Und Ella sowieso, aber die kommen ja auch so ein bisschen von dort. Ja. Das ist ja gewohnt. Aber die Wattzahlen, die dort als gefahren werden von Fahrern, die sind auf jeden Fall stark.
Okay.
Aber ich bin auch gespannt, wenn dann die Rennen wieder losgehen, ob dann die Leistung, weil manchmal schaffen sie es ja dann nicht, im Straßenrennen so die Leistung umzusetzen. Aber
ja. Das sieht nee, ist auf jeden Fall was ganz anderes, ob Rolle oder ob Straße.
Ja.
Jetzt habe ich noch zu deinem Team, Canyon SRAM. Ich stelle mir das mal so, also wenn ich eine Frau wäre und ich würde Radsport machen, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall in dem Team fahren wollen, weil ich einfach vom Style her finde ich euch am coolsten. Und auch so, damit die Hörer jetzt nochmal so das Team so ein bisschen besser kennenlernen, habe ich noch ein paar Fragen dazu an dich. So. Okay. Wer ist die Lustigste im Team?
Oh, die Lustigste.
Wer ist so der Clown?
Naja, also ich finde, Ella hat schon immer gute Witze auf Lager. Also die Neuseeländerin. Sie ist halt sehr offen und sie sagt, was sie denkt. Das macht es dann schon immer ganz lustig.
Okay, wer ist so gleichzeitig auch die Verrückteste, oder ist das auch Ella? Würdest du auch sagen, das ist Ella?
Ja, vielleicht nimmt sie auch die Kategorie ein.
Habt ihr so jemanden, so einen Eigenbrötler, der so, mhm, vielleicht, keine Ahnung, sich zurückzieht, Bücher liest, ein bisschen schüchtern ist?
Ich vielleicht? Nein. Das ist super, ja? Also Bücher lesen tue ich jetzt nicht mehr so viel. Aber schüchtern war ich auf jeden Fall am Anfang sehr. Aber auch, weil ich ziemlich viel Respekt hatte, sage ich mal, vor den anderen, mhm, als ich halt neu ins Team kam. Ja.
Wie viele Fahrer seid ihr genau im Team nochmal?
16.
16. Und davon seid ihr 3 Deutsche?
4.
4 Deutsche, ja klar, 4 Deutsche. Mhm. Und dann wie viele Italienerinnen?
Eine.
Nur eine. Mhm. Aber dann Britin seid ihr mehr, ne? 2. Alice Barnes, Hannah Barnes.
Genau, die Zwillinge. Dann haben wir noch Pauline, aber die macht ja auch noch Mountainbike.
Ja, die macht ja alles, genau, gefühlt, ja.
Amerika haben wir Alexis Ryan, mhm, Australien, Tiffany Cromwell und jetzt Jess Spratt, also auch über die Swift Academy dazugekommen. Dann Neuseeland, Ella Harris. Polen, Kasia Newman-Dumma.
Ja.
Oh, ich darf niemanden vergessen, den habe ich jetzt noch nicht gesagt.
Ich habe auch nicht mitgezählt.
Ich auch nicht.
Da waren wir schon alle.
Ich hoffe, nicht übel nehmen, wenn ich jemanden vergesse.
Das können ja nur die Deutschen hören. Und die hast du alle genannt.
Ja, stimmt.
Nee, habt aber, wie gesagt, ja klar, mit Kasi habe ich schon wieder ganz vergessen. Die fährt ja auch da. Also echt auch richtig talentierte, gute Fahrerin. Ne? Also ja,
auf jeden Fall.
Echt ein schönes Team. Und sehr, sehr international.
Mhm, das stimmt. Aber ist auch cool. Also es wird nie langweilig. Auch wenn es am Anfang sehr komisch war, mit den Deutschen auch auf Englisch zu reden, weil man ja dann...
Ja, am Tisch zusammen so, ja.
Genau, aber es wird auf jeden Fall nicht.
Und wer dann, und wer war dann so die, wer hat dich so am meisten in die Hand genommen und dich so am meisten beeinflusst?
Also Lisa hat mir schon sehr viel geholfen am Anfang. Es war halt auch einfacher für mich, weil sie dann doch die Deutsche war. Wir waren dann auch zusammen im Höhentrainingslager, mhm, in Livigno und da habe ich auch nochmal voll viel von ihr gelernt, so wie man dann doch Training auch immer, also ich dachte mal, okay, man muss Training nach Trainingsplan steuern, aber man muss auch Training nach eigenem Körpergefühl steuern, dass man auch manchmal weniger macht und dadurch trotzdem besser wird, dass man auch auf seinen Trainer hören sollte, ja, ja, und nicht über ehrgeizig zu viel trainieren sollte. Ja, also das hat mir dann schon geholfen.
Ja, das sind alles so Dinge, die man dann mit der Erfahrung natürlich lernt, da klar. Genau. Man öfter mal auf seinen Körper hören sollte. Bin ich aber auch ehrlich gesagt extrem schlecht drin. Wenn ich irgendwie mir ein Ziel gesetzt habe, dann kann ich auch noch irgendwie noch so kaputt sein. Wenn ich aber heute die Kilometer oder die Stundenzahl fahren soll, dann fahre ich die auch immer auf Biegen und Brechen so.
Stimmt.
Und ich kann das gar nicht so dann zu sagen, ach komm, dann fahre ich heute eine Stunde weniger. Das ist echt schwierig für mich.
Ja.
Ich habe auch so mir überlegt, da habe ich mit André drüber gesprochen, ich bin ja auch jemand, ich kann nicht vom Training reinkommen und da also eine ungerade Zahl stehen haben. Also ich muss halt, der Kilometer muss voll sein. Wenn da 177,8 steht, ja, dann fahre ich halt noch 200 Meter, bis ich halt 178 habe. Mhm. Ich hasse das, mein Training aufzuhören, wenn du... Hast du auch irgendwie so eine Eigenart, wo du beim Radfahren...
Ja, also ich würde sagen, ich würde dann auch noch mal ein bisschen länger fahren, damit es eine schöne Zahl wird. Aber ich habe jetzt angefangen zu lernen, genau nur so viel zu fahren oder nicht mehr zu fahren. Ich bin oft immer sehr überehrgeizig und dann fahre ich mehr. Aber mit Lennart kriegen wir das so langsam hin, besser einzupendeln. Aber ich bin dann auch so dann, ja okay, wenn 110 dort stehen, sieht es schon schöner aus. Lass nochmal nach da und da fahren, damit es eine schöne Zahl wird. Aber eigentlich voll Bescheid, aber man macht es irgendwie trotzdem manchmal.
Ja, nee, ich weiß auch nicht, warum mir das wichtig ist, aber ist mir auch wichtig, ja. Dann kommen wir zu den Empfehlungen, die ich hier noch stehen habe. Was würdest du oder den Hörern hier empfehlen? Eine Netflix-Serie als Beispiel, eine Musik, eine Musik, die du ganz toll findest oder immer hörst, sei es auf der Rolle, sei es zur Entspannung.
Das ist jetzt eine gute Frage. Was schaue ich denn gerade auf Netflix? Mir wurde empfohlen, ich habe es aber noch nicht geschaut, Formel 1, da gibt es eine Doku drüber und sie haben alle gesagt, du musst es unbedingt schauen, das ist übel interessant.
Magst du Formel 1?
Also ich habe es noch nicht wirklich geschaut, deswegen bin ich so richtig planlos, aber sie meinen, ich soll es auf jeden Fall mal schauen, dass ich dann auch damit angesteckt werde und mitreden kann. Das ist mir jetzt gerade eingefallen.
Ja, Formula Drive to Survive heißt die.
Ja.
Fand ich...
Hast du sie schon
geschaut? Geht so, muss ich sagen, war ich jetzt nicht so überzeugt von. Also die erste Staffel habe ich komplett durchgeguckt, die zweite Staffel habe ich, glaube ich, nach 3 Serien aufgehört.
Okay.
Habe mich nicht ganz so gecatcht. Was ich aber richtig gut fand, war The Last Dance. Die kam jetzt raus, die Doku über Michael Jordan. 10 Folgen oder über Michael Jordan und die Chicago Bulls. Die fand ich extrem gut. Die war echt richtig cool. Und momentan schaue ich White Lines. Das habe ich dir auch im Vorgespräch schon erzählt. Die ist auch cool. Die ist so in Ibiza. Wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, Sommerurlaub fehlt einem, dann schaut man da mal rein. Da kriegt man Sommerfeeling. Die ist cool. Sonst noch persönliche Serie, die du schon mal geguckt hast, die du echt empfehlen kannst, wo du Fan bist?
Ich bin gar nicht so der Serienschauer, muss ich sagen.
Oder ein Film?
Film ist schon immer gut. Was haben wir denn da so? Was fällt mir denn jetzt gerade ein? Nix.
Okay.
Ich bin dann immer so, auf was habe ich gerade Lust und dann...
Schaust du Radsportdokumentationen oder Radsportfilme oder so gar nicht?
Ich muss sagen, ich habe, Tanja hat es mir gezeigt und da war ich richtiger Fan von Höllentour.
Ach so, ja.
Das fand ich cool, aber sonst habe ich jetzt nicht so viel Dokus über Radsport gesehen.
Und Musik, welche Musik hörst du, wenn du auf der Rolle sitzt? Und warum fährst du für ein Zeitfahren und nicht gerade mit 3 Minuten Rückstand starten?
Stimmt. Also ich muss sagen, wenn ich auf dem Rad sitze, höre ich immer krassere Musik, als wenn ich normal.
Ja,
also,
ist normal, du musst dich ja pushen irgendwie.
Ja, genau. Da höre ich dann schon auch irgendwas Schnelles. Ich habe auch schon mal eine Zeit gehabt, wo ich Tomorrowland einfach angemacht habe, wenn ich Intervalle fahren musste. Würde ich aber nie hören, wenn ich einfach so chillen will oder so. Aber sonst bin ich so der Klassiker. So. Mal ist es Beyoncé, mal ist Shakira, mal Ed Sheeran.
Ja. Ja, ist doch gut. Und noch dein Insta-Follow-Tipp. Wem muss man auf Instagram folgen? Außer dir selber.
Ah, klar, immer mir selber. Nein. Wen muss man denn folgen? Wenn man Tanja noch nicht folgt, dann auf jeden Fall Tanja folgen. Lynn zum Beispiel, Lynn Teutenberg.
Okay.
Mit der trainiere ich halt zurzeit sehr viel. Ist auf jeden Fall immer lustig.
Okay.
Grüße gehen raus.
Dein Instagram-Name ist Christa, wie du heißt, .ri, ne?
Unterstrich, ja.
Unterstrich ri.
Genau.
Also auch dir folgen. Hast du noch was, wo du gerne drüber sprechen willst? Oder was du mich fragen willst oder was auch immer? Weiß ich ja nicht. Ich wäre jetzt schon fast am Ende.
Wie motivierst du dich zurzeit in der Corona-Krise?
Ich fahre einfach gern Rad. Also ich fahre zum Beispiel gar keine Intervalle momentan. Ich fahre einfach nur Rad.
Ist auch entspannt.
Ich versuche schon viel drauf. Oder viel Rad zu fahren und schon auf gute Kilometerwochen zu kommen. Also wie heute bin ich ganz stolz, weil da habe ich 800 Kilometer voll gemacht die Woche. Und bin auch jetzt gut kaputt. Aber auch ich habe die Woche mit Juri trainiert und gesprochen und dann habe ich so zu ihm gesagt, oder wir haben jetzt auch einfach geredet und auch wenn wir jetzt zusammen trainieren, so mit Nils und André, also einfach die Trainingstiere in Köln zusammen, momentan ist es eigentlich ganz anders, als es so in der normalen Saison war, wenn man halt eine Rundfahrt hatte und dann wieder eine Rundfahrt, dann hat man wirklich so die ein, zwei Mal, wo man richtig trainieren muss, halt einfach trainiert. Mhm. Und momentan artet das immer aus, dass wenn wir in den Berg fahren, dass irgendjemand attackiert und dass wir halt einfach Rennen spielen oder wir auf Ortschilder sprinten oder wo wir jetzt eine Gravel-Tour letztens gemacht haben, es wird dann immer, sobald wir auf eine Waldpassage gekommen sind oder auf dem Feldweg, dann wir so richtig Rennen gefahren halt gegeneinander und versucht, uns gegenseitig abzuhängen. Und dann haben wir doch gesagt, ich glaube, das ist halt so, was uns am meisten fehlt, so dieser Adrenalinkick, was man halt im Radrennen hat, wenn man irgendwie so, attackiert oder halt die Attacke mitgeht oder das Adrenalin, was dann im Finale hochkommt, wenn man einen Sprint anfährt oder selber sprintet. Und das simuliert man halt so automatisch einfach, wenn wir jetzt trainieren. Und deswegen fahre ich zum Beispiel, ich fahre einfach nur Rad, ich fahre einfach nur Grundlage und die Intensitäten kommen nicht von alleine, wenn ich mit den Jungs fahre, weil dann quält man sich noch mehr, als man es in einem Intervall tut. Aber sicherlich jetzt, wenn wir jetzt, ich meine jetzt ab morgen, Montag, 1. Juni, dann haben wir 8 Wochen, bis die Saison losgeht oder bis es wieder richtig losgeht. Mhm. Da wird jetzt schon mehr Struktur wieder auch bei mir reinkommen. Aber ansonsten fahre ich einfach gern Rad. Ne? Also ich bin gerne in der frischen Luft. Mhm. Ich finde es cool am Radfahren. Ich kann selber entscheiden, wann ich losfahre, wohin ich fahre. Fahre ich heute mal in den Süden, fahre ich ins Bergische, fahre ich in die Eifel, was auch immer. Sehr Köln-lastig heute der Podcast.
Ja.
Und
bald wollen alle nur noch nach Köln ziehen.
Ja, und das finde ich eigentlich ganz cool. Wann fährst du denn immer los trainieren? Das würde ich dich jetzt noch fragen. Das interessiert mich auch noch.
Unterschiedlich, kommt auch an, mit wem man sich trifft. Es gibt ja diese Frühersteher, die früh losfahren wollen. Aber ich hasse es eigentlich, wenn ich nach 10 losfahre. Weil dann ist schon fast der Tag rum und dann kommt man auch erst so spät heim. Also ich bin dann doch eher 9:30 Uhr, 10 Uhr, wenn es nicht gerade am Tag vorher richtig spät wurde.
Ja, momentan kannst du ja nicht weggehen. Kann ja nicht spät werden. Ich finde eigentlich richtig bitter. Du bist genau hier hingezogen. Die ganzen Bars und Clubs musst du erst noch erkunden im Winter nach der Saison.
Das haben wir alle schon gesagt. Also wenn alles wieder offen hat, dann wird erstmal Köln erkundet. Ja, mal sein. Vielleicht nach der Saison.
Sehr gut. Ja, können wir dann ab November. Oder du. Ey, Christa, vielen Dank für die Folge.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Du warst so nervös vorher, ne?
Ja, mich aber immer.
Ja, aber nee, finde ich, haben wir gut gemacht. Danke dir. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Erfolg auf deinem Weg. Und ja, glaub an dich.
Danke.
Ciao, ciao.
Hey, Rick, danke nochmal für die Einladung in den Podcast. Frauenquote ist auf jeden Fall nochmal gestiegen. Und auch vielleicht das Durchschnittsalter der Besucher ist gesunken. Und was mir noch eingefallen ist, du hast ja gefragt, gute Filme bzw. Netflix-Serien oder Musik. Ich mag wirklich Slumdog Millionaire, ist zwar ein Klassiker, aber die kann man immer mal wieder schauen. Und Netflix-Serien, die Klassiker, Suits, Casa de Papel, aber die kennt ja wahrscheinlich jeder. Ja, ansonsten, vielleicht trifft man sich dann mal noch demnächst auf eine Ausfahrt. War auf jeden Fall cool. Bis demnächst.